noch eine halbe Stunde miteinander, wo wir Gedankenaustausch haben können, Fragen, Beiträge, eigene Ergänzungen, kritische Anmerkungen. Nehmen Sie sich die Freiheit. Bitte. Ja. Ja, ich wiederhole die Frage. Wie wird man damit fertig, wenn man selbst meint, man ist schwach und andere meinen, man ist stark? Ja, das ist schon, man sollte es doch auch noch schaffen können. Das ist schon ein bisschen kritischer dann. Es wird hilfreich sein, wenn man nicht mit den anderen oder dem anderen, der Meinung ist, die die Meinung ist, man könnte das auch noch schaffen, wenn man mit dieser Person nicht in ein Gespräch, in ein sachliches Gespräch kommen kann, das ist nicht immer gegeben, dann sollte man versuchen, diesen seinen Konflikt mit einer dritten neutralen Person anzusprechen. Weil es gibt jetzt keine Patentantwort. Ich möchte versuchen, weil bei mir assoziiert jetzt Ähnliches, wo Menschen mich Ähnliches fragen. Hier muss man manches bedenken. Ist zum Beispiel die andere ein Mensch, der 30 Jahre oder 20 Jahre älter ist als Sie, hat er auch zu der Frage von Dienst oder Arbeit wahrscheinlich eine andere Einstellung. Hat jetzt überhaupt nichts mit Wertung zu tun, von Ihrem Können, Ihrer Kraft, Ihrer Fähigkeit, sondern ist zunächst einmal ein sachlicher Versuch, Dinge auch realistisch zu sehen. Es ist einfach offensichtlich, hat nichts mit Wertung zu tun, dass die ältere Generation im Blick auf Dienst, im Blick auf Haltung ihres Lebens, im Blick auf Belastbarkeit, im Blick auf Entscheidungsfähigkeit eine andere Lebensvorstellung hat als die jüngeren Menschen und oftmals auch eine andere Lebenskraft. Also es wäre notwendig, wie gesagt, mit einer dritten Person, wenn Sie mit der betreffenden Person nicht darüber offen sprechen können, mit einer dritten Person möglichst diese Bereiche abzusprechen, abzuklären. Dazu kommt neben diesem oftmals tatsächlich vorhandenen Realitätsbezug, wir erleben das bei unseren drei erwachsenen Söhnen, unser ältester Sohn sagt, Papa, wie du möchte ich nie arbeiten. Das muss man zur Kenntnis nehmen. Das ist ein junger Mann von fast 30 Jahren, der sagt, so wie du arbeitest, auch im Dienst für deinen Herrn, möchte ich nie arbeiten. Ich muss mich durch solche Sätze in Frage stellen lassen. Ich darf nicht nun einfach meine Rechtfertigung beginnen. Es könnte aber tatsächlich auch so sein, weil auch die Interessen, die Lebensbereiche, ich bleibe jetzt nochmal in diesem Spannungsfeld von Jung und Alt, die Lebensbereiche andere sind. Dass tatsächlich junge Leute sagen, ja, nicht im Sinne von Job, müssen die Älteren ganz stark Acht geben, dass sie nicht meinen, wenn ein junger Mensch sagt, um 5 ist Feierabend, jetzt lasse ich, wenn es 5 schlägt, die Kelle fallen. Es ist oft dem Leben gegenüber eine völlig andere Einstellung, als die ältere Generation geprägt worden ist. Sie leben auch kein Doppelleben, sondern sie leben ein Stück andere Art leben, ohne ihrem Herrn untreu zu sein. Es könnte umgekehrt tatsächlich sein, und das müsste man dann beginnen abzuchecken, dass sie tatsächlich zu viel zu arbeiten haben, dass sie ihre Grenze brauchen und nicht das kannst du auch noch dazu machen. Und da gibt es auch individuelle Grenzen. Was der eine noch fertig bringt, kann der andere nicht mehr leisten, weil er sonst aus der Reserve lebt. Und dann ist am Ende genommen, wenn die Reserve aufgebraucht ist, nicht mehr die Kraft da, wenn eine Zusatzbelastung kommt. Aus diesen Verhältnissen heraus kommen nämlich viele Zusammenbrüche. Man hat permanent über die Kraft gelebt und dann ist keine Reserve mehr da und dann kommt eine Zusatzbelastung und dann habe ich nichts mehr, woraus ich schöpfen kann. Also Sie müssen, würde ich jetzt von mir aus, ich würde mit Ihnen, wenn Sie sich mir anvertrauen, jetzt einfach ganz praktisch, würde ich Ihre Leben, ich muss Sie kennenlernen. Es gibt ja Leute, die Sie schon kennen dann. Ich würde Ihre Lebenssituation durchgehen. Ich würde mir von Ihnen erzählen lassen, wie gestalten Sie Ihr Leben, was füllt Ihr Leben aus. Ich würde mir erzählen lassen, wie fühlen Sie sich im Blick auf Belastbarkeit. Ich würde mir erzählen lassen, gibt es Krankheitssituationen in Ihrem Leben. Also ich würde versuchen, mir ein Bild zu machen und dann würde ich mir erzählen lassen, wie sieht Ihr Arbeitsplatz aus. Wie ist Ihre Beziehung zu Ihren dienstanweisenden Vorgesetzten? Ich würde versuchen, mir ein Bild von Ihnen und Ihren Mitarbeitern und denen, die sagen, das kannst du auch noch leisten, zu machen und würde dann, so mache ich das meistens, sagen, halten Sie das selbst mal schriftlich alles fest, dann gehen wir es durch, dann gucken wir, was stimmt nicht. Und dann tun wir miteinander überlegen, wie gehen wir jetzt vor. Und dann könnte es sein, ich muss allerdings jetzt im Konjunktiv sprechen, weil ich all diese angesprochenen Elemente nicht weiß, dann könnte es sein, dass ich Ihnen Mut mache, mit Ihrer vorgesetzten Stelle darüber zu sprechen. Da ist eine Grenze erreicht. Es könnte aber genauso gut sein, dass ich sage, Sie müssen Ihren Alltag neu einteilen. Sie müssen neue Prioritäten setzen. Sie müssen schöpferische Pausen einlegen, die Sie terminieren. Sie müssen, wenn Sie in der Ausbildung vielleicht sind oder irgendwo, andere Prioritäten setzen. Also es hängt ganz wesentlich ab mit Ihrer Biografie, um zu erkennen, mit Ihrem Umfeld, um zu erkennen, was dran ist. Verstehen, um meinen Satz wieder zu bringen, verstehen heißt nicht gutheißen. Aber wenn ich Ihre dienstanweisende Stelle verstehe, warum man sagt, du kannst noch mehr, das auch noch dazu, ist es mir leichter, einen Weg zu finden. Wenn ich es nicht verstehe, habe ich Probleme. Aber verstehen, wie gesagt, heißt nicht gutheißen. Es muss also ein Umfeld angesprochen werden, auch darüber nachgedacht werden. Für mich sind im Grunde genommen ein Stück weit alle Wege, alle Türen sind irgendwo offen. Auf jeden Fall aber muss darüber gesprochen werden. Und wenn Sie, wie gesagt, nicht mit Ihrer Haltung, das passiert öfters, kein offenes Ohr finden oder man anderer Meinung ist, dann vertrauen Sie sich einem Menschen, nicht der auf Ihre Mühle Wasser gießt. Vorsicht! Also nicht nur Personen anvertrauen, die meine Meinung teilen. Wir suchen die ja meistens. Sondern sich einer Person anvertrauen, von der ich in etwa weiß, es gibt einen seelsorgerlichen Rat, der vom Alexander kommt, vom großen Feldherrn. Leihe nur ein Ohr dem Beklagten, oder dem Kläger und das andere Ohr dem Beklagten. Das ist ein ganz weiser seelsorgerlicher Rat. Leihe ein Ohr nur dem Kläger und das andere Ohr spare auf für den Beklagten. Weil ja eine Situation immer unterschiedliche Seiten hat. Deswegen würde dann meines Erachtens am ehesten hilfreich sein, mit einem Menschen meines Vertrauens, der mich lieb hat und weil er mich lieb hat, kritisch mir gegenübersteht, wohlwollend kritisch mir gegenübersteht, dass ich mit ihm diesen Konflikt durchspreche. Und dann finden Sie ein Stück Meinung. Und dann könnte es natürlich schon sein, dass eigentlich die Arbeit erst beginnt. Denn wenn ich gegen den Strom schwimme, das kostet Kraft, aber ich komme immer näher zur Quelle. Sonst müssen Sie nochmal rückkoppeln nachher. Es fällt mir schwer, weil ich das Umfeld nicht weiß, konkreter nun etwas zu sagen. Haben Sie weitere? Kann ich verstehen, weil es mir in gewissen Bereichen ähnlich geht, also die Frage Schwachheit annehmen, aber im Sinne dessen, dass ich dadurch die Leiden Jesu weiterführe. Meine Antwort ist differenziert. Zunächst akzeptiere ich das, wenn Menschen das sagen, weil sie, so ist es meine Erfahrung, daraus Kraft schöpfen, ein Ja zu diesem Leiden zu finden. Ich akzeptiere das zunächst. Aber in den Gesprächen und seien es zeitversetzte, für mich ist eine Briefseelsorge so etwas wie ein zeitversetztes Gespräch. Durch zeitversetzte Gespräche per Brief oder dann auch Telefon oder auch in der Begegnung steuere ich doch irgendwann die Frage an, dass ich darum bitte, mir dieses Ihr Leidensverständnis noch etwas mehr zu erklären. Also ich komme wieder mit der Bitte. Ich blocke nicht, ich stelle nicht in den Senkel, ich sage nicht, das gibt's nicht, die sind hochmütig. Ich sage, bitte, sind Sie so lieb, erklären Sie mir ja mal Ihr Leidensverständnis noch etwas mehr. Ich möchte Sie in Ihrer Haltung besser, das ist aber kein Trick, wenn ich das so sage, ich möchte das wirklich. Ich möchte Sie in Ihrer Leidenshaltung besser verstehen. Und dann passiert es nicht selten, dass im Laufe der Gespräche diese Leidenshaltung eventuell korrigiert wird. Und zwar korrigiert wird in dem Sinne, dass Sie nicht Jesu Leiden fortsetzen, als würden Sie das Erlösungswerk vervollkommnen, sondern dass Sie, so wie ich das vorhin teilweise versucht habe, dass Sie in eine Solidarität, das ist aber was völlig anderes, dass Sie in eine Solidarität mit dem Leiden Jesu genommen werden. Aber er, für ihn gilt uneingeschränkt im Blick auf uns, es ist vollbracht. Ich trage nichts zum Erlösungswerk bei. Es könnte dann sein, aber wie gesagt, da bin ich vorsichtig, aber es könnte dann sein, dass durch verschiedene Gespräche hier herauskommt, dass eigentlich jemand, obwohl er nach außen ganz, ganz, ganz demütig erscheint, in seinem Herzen stolz auf seine Demut ist. Das gibt es. Und dass da heraus etwas Notvolles eigentlich wird. Dass eine Hybris kommt, Überheblichkeit, als würde ich das Leiden Jesu vervollkommnen. Da wird eine Korrektur dann notwendig und hilfreich und heilsam sein. Die kann allerdings nur Gottes Heiliger Geist vollziehen, aber er kann uns als Werkzeug gebrauchen, ins Gespräch mit diesem Menschen zu kommen, dass er sein Leiden schon als ein Teilhaben am Leiden Jesu, aber nicht als ein Teilhaben am Erlösungsleiden. Da differenziere ich sehr genau, weil die Bibel differenziert. Kein Teilhaben am Erlösungsleiden. Sonst ist die Gefahr, wie ich schon sagte, der Hybris des Teilhabens. Ich will gerade mal aus einem Gespräch von vorhin, man hat das zwar jetzt nicht als Frage gestellt, nicht eine Korrektur, aber eine Ergänzung von einem Beitrag von mir machen, wo ich gesagt habe, bin deswegen froh, dass man mich angesprochen habe, wo ich gesagt habe, es gibt viele Christen, die gehen immer wieder nach vorne, ich bin jetzt durch Ihre Frage da assoziiert worden, die gehen immer wieder nach vorne, um sich zu entscheiden, und zwar um das wieder aus der Angst, es ist nicht fest genug. Selbstverständlich gibt es auch die andere Situation, wo, und ich kenne das aus meiner Kirche, vom Methodismus her, wo es meistens am Ende eines Jahres einen sogenannten Bundeserneuerungsgottesdienst gibt. Selbstverständlich gibt es auch Situationen, wo Menschen wieder nach vorne gehen und ihren Bund mit nicht aus Angst, sondern aus einer neuen Entschiedenheit ihren Bund mit Jesus neu festmachen. Ich will wieder ganz treu zu dir gehören, mit dir gehen. Selbstverständlich, aber da ist die Motivation eine andere, als wenn ich aus Angst nach vorne gehe, ich hätte nicht genug geleistet. Deswegen ist es gut zu differenzieren, es gibt gewiss auch Menschen, die, wenn sie eine Entscheidung öffentlich noch einmal treffen, in dieser Haltung sie treffen, Herr, ganz neu übereigne ich mich dir und nehme das, was du für mich getan hast, in Anspruch. Ja, andere? Bitte.
Wie machen Sie Menschen Mut, die ein extremes Harmoniebedürfnis haben, Konflikte nicht aus dem Weg zu gehen?
Jawohl, wie ich Menschen Mut mache, die ein extremes Harmoniebedürfnis haben und dadurch Konflikten immer wieder aus dem Weg gehen. Dazu gehört wahrscheinlich für den seelsorgerlich Begleitenden ein hohes Maß an Geduld. Das ist mal eine Grundvoraussetzung. Weil sie immer wieder nachhaken müssen, aufrichten müssen, ermutigen müssen, das ist die eine Seite. Die zweite Seite ist, dass sie miteinander, mit dem, der in diesem Harmoniebedürfnis lebt, er hat ja eine Geschichte, muss ich jetzt wieder sagen, dass er so harmoniebedürftig ist, hängt mit seiner Biografie zusammen. Und da gibt es ganz unterschiedliche Gründe, warum er harmoniebedürftig ist. Vielleicht ist er in seinem Leben nur durchgekommen, weil er immer lieb war. Und er wurde immer nur gelobt, wenn er lieb war. Und er wurde immer nur anerkannt, wenn er was geleistet hat. Aber geleistet hieß gehorsam sein. Also er hat nie gelernt, eine eigene Meinung zu haben. Das kann Leiden unter den Eltern sein, das kann aber auch Leiden unter einer völlig anderen Geschwisterkonstellation und Persönlichkeit sein. Das sind diese tiefen Zusammenhänge, dass ein solcher Mensch wahrscheinlich, wie gesagt, oder er hat permanent gehört, du bist nichts, du kannst nichts, aus dir wird nichts. Er fühlt sich also in der Tiefe seiner Persönlichkeit ein Stück minderwertig. Ich mache die Erfahrung, dass ein Großteil dieser Menschen wertvolle Menschen sind, die nur nicht den Mut haben, die Entwürfe, die sie fertigen im Gedächtnis, in ihrer Persönlichkeit umzusetzen. Das ist auch bei Schülern so, die sitzen in einer Klasse und wissen die Antworten, aber sie heben nicht die Hand. Und andere heben permanent die Hand und sind immer vorne, aber sie denken, nicht nur denken, in ihrem Herzen, das habe ich längst gewusst. Und diese Schwelle, da muss man ihnen helfen, sich zu artikulieren, was sie wissen, zu sagen. Und man muss dahinter kommen, in liebevollem Gespräch, warum sie den Mund nicht aufmachen. Nur noch einmal, das hat mit ihrer Biografie zu tun. Also im Grunde genommen geht es darum, Zusammenhänge zu erkennen, aus den Zusammenhängen dann miteinander eine Strategie zu entwerfen, wie werde ich mich verhalten bei der nächsten Gelegenheit. Und dann kommt etwas, was ganz, ganz schlimm ist für den so Betroffenen. Wenn die nächste Situation nämlich kommt, wo er den Mund aufmachen müsste, schlägt ihm das Herz fast den Hals raus. Und jetzt muss er durch. Sonst schämt er sich im Nachhinein über sich selbst, weil er gewusst hat, ich müsste jetzt die Hand heben, ich müsste jetzt sagen. Und wenn er es nicht macht, spricht es wie eine Gegenanklage gegen ihn. Also geht es darum, ihn zu ermutigen. Habe Mut, auch wenn dir das Herz zum Hals rausschlägt, habe Mut, den Arm zu heben. Ich bin jetzt im Bereich der Schule. Es gibt natürlich, wenn man den Bereich der Schule oder sonstige Bereiche nimmt, es gibt natürlich auch die Hilfe eines Menschen, der mit offenen Augen durchs Leben geht und wenn er sein Gegenüber ein Stück kennengelernt hat, wird er seelsorgerlich sein Gegenüber herausfordern. Er wird also sagen, Claudia, was meinst denn du dazu? Er wird diesem Menschen eine Brücke bauen, dass was er weiß, aber nicht sagt, aufgrund von Hemmungen, das zu äußern. Und das ist auch im Blick auf Harmoniebedürftigkeit, die ja, wie es in der Frage recht gesagt worden ist, ja schon eigentlich den Konflikt scheut. Dass ich in kleinen Schritten helfe, mich Konflikten zu stellen. Ich muss das üben, ohne Üben. Das ist jetzt etwas von dem, wenn ich, glaube heute war es, von verantwortungslosem Beten gesprochen habe. Ohne Üben wird keine Änderung kommen. Aber ich darf wirklich beten, Herr, bei der nächsten Gelegenheit, gib mir die Kraft, dass ich den Mund auftue. Das ist verantwortliches Beten. Weil dann mein Wollen, das ist auch Beten im Namen Jesu, nicht dieser angehängte Satz, das bitten wir im Namen Jesu. Wenn mein Wille in den Willen Gottes eingeht, bete ich im Namen Jesu. Das ist erhörliches Beten. Und das ist Beten im Namen Jesu. Und das hat die Verheißung der Erhörung. Nicht der angehängte Satz, das bitten wir im Namen Jesu. Also hier ist ein Stück, wo ich helfen kann, in der seelsorgerlichen Begleitung. Wir müssten also miteinander wiederum arbeiten. Wir müssen eine Konfliktsituation miteinander ausarbeiten, sei es im Dienst oder in der Ehe oder in der Freundschaft oder im Beruf oder im Sport, wo immer irgendwie, wo es sich zeigt, da ist Harmoniebedürfnis. Und an diesem Beispiel, nicht in der Theorie, am Beispiel gilt es dann durchzuarbeiten, warum verhältst du dich so? Wie würdest du dich, wenn du ein anderer, das ist nämlich drin, wie würdest du dich, wenn du ein anderer Mensch wärst? Nicht oft kommt beim jungen Menschen, dass er dann sagt, aber die Birgit, die bringt das fertig. Ich bringe das nicht fertig. Dass man dann in dieses Fragen kommt, wie würdest du dich dann verhalten? Dann kommt's, ich würde die Hand heben. Ja, warum hebst du denn die Hand nicht? Und dann werden sie eben an Zusammenhänge kommen, die mit der Biografie etwas zu tun haben. Sie dürfen also dann nicht nur, oder ich will mal umgekehrt sagen, es ist leichter, wenn sie nicht nur an Symptomen arbeiten, sondern wenn sie von der Analyse her zu Zusammenhängen kommen, so wie die Anamnese, die sie ja auch stellen, um Zusammenhänge tatsächlich zu erkennen bei einer Krankheitsgeschichte, dass sie dann merken, was hat sich da entwickelt. Und dann miteinander, noch einmal nicht überstülpen, miteinander ein Programm entwerfen und auch nicht gleich jetzt die ganze Alpenkette versetzen wollen. Ein kleiner Berg, der erfolgversprechend ist, sonst ist der Frust danach weit, weit, es gibt einen so tiefen Fall. Ein kleiner Berg, der erfolgversprechend ist, diesen kleinen Berg angehen, weil hier in einer gesunden Weise Selbstbewusstsein, in einer gesunden Weise gottgewolltes Selbstbewusstsein, gottgewolltes Selbstwertgefühl aufgebaut werden muss. Und dann wird es dieser Mensch nicht im Handumdrehen, über Monate, über Jahre, je nachdem, wie eingefahren er in diese Gleise ist, wird er es lernen, sich Konflikten zu stellen. Aber sehr oft, wie gesagt, hängt es mit dem Elternhaus, mit der Geschwisterkonstellation oder mit gravierenden Erfahrungen in den ersten Jahren in Schule und Kindergottesdienst zusammen. Da muss man Verbindungen irgendwo suchen, wo das Selbstwertgefühl gedemütigt wurde und damit verletzt worden ist. Freilich, es gibt auch andere Menschen, aber damit darf man sich dann nicht vergleichen, die von ihrem Naturell, das Naturell spielt schon auch eine Rolle, die Sensibilität. Natürlich gibt es auch andere Menschen, die eine Haut haben wie ein Elefant. Sensibilität ist was Gutes, aber auch eine Last kann es sein. Weil ich schon 5 Kilometer gegen den Wind etwas spüre, wo der andere wie ein Elefant rumtrampelt. Aber es ist eben auch, weil ich es spüre, kann es mir zur Last werden. Ich nehme es schon auf meine Schultern, wo andere bereits noch fromm, frei, fröhlich ihren Alltag gestalten. Man muss beides sehen. Ich kenne das aus eigener Betroffenheit. Ich habe für mich ein paradoxes Wortpaar geprägt, das mir aber hilft. Und zwar das Wortpaar eine engagierte Distanz. Ist fast paradox. Ich muss mich, wenn ich mich einbringe, wieder zurücknehmen, sonst werde ich ausgesaugt. Weil bei den Sensiblen wird geklammert, die werden vereinnahmt und dann werden sie zum Schluss sogar erdrückt. Ich muss zu einer engagierten Distanz kommen und muss vor allen Dingen in dem Bereich lernen, zwischen Schuld und Schuldgefühlen. Das ist ein großer Unterschied. Es kann mir jemand solche Schuldgefühle machen. Nicht, wenn Sie mit jemandem 8 Tage nichts sprechen, der braucht überhaupt nichts verkorkst haben, dann hat er nach 8 Tagen Schuldgefühle. Ich kann jemand Schuldgefühle vermitteln, ob überhaupt keine Schuld vorliegt. Und das ist auch ein seelsorgerlicher Bereich, der gehört auch in dieses Harmoniebedürfnis ganz, ganz wesentlich hinein, wo man helfen muss. Denn diese Menschen, das hängt mit, auch wiederum mit der Biografie, aber mit falschem Umgang von Schuld und Vergebung zusammen. Hier spielt nicht selten die Rolle, dass man gehört hat, akustisch gehört hat, ich vergebe dir, aber in der Praxis wurde eine Strichliste geführt und wenn das nächste Konflikt kam, wurde zurückgegriffen. Sodass Worte und Leben nicht zusammen waren. Und das vermittelt auch wieder große Unsicherheit. Es ist 18 Uhr.